jetzt. Der OE24-TV-Insider mit Niki Fellner und Isabel Daniel. Was passiert hinter den Kulissen der Macht? Wer zieht die Fäden in der Politik? Kritische Fragen, klare Antworten, spannende Analysen und alle Aufreger. Der Polit-Insider mit OE24-Chefredakteur Niki Fellner und Politik-Chefredakteurin Isabel Daniel.
Hallo, willkommen zu unserem heutigen Insider auf OE24TV und als Podcast gemeinsam mit OE24 Politik-Chefredakteurin Isabel Daniel. Hallo Isabel.
Hallo Niki.
Isabel, das alles überschattende Thema, mit dem wir heute auch starten wollen, ist nicht die Innenpolitik, sondern in dem Fall, muss man sagen, die Weltbühne der Politik. In dem Fall sind es die Royals. Es ist heute in der Früh der ehemalige Prinz, muss man sagen, Andrew, Bruder von König Charles, in Großbritannien verhaftet worden, an seinem 66. Geburtstag noch dazu, in seinem Anwesen Wood Farm, wo er zuletzt im Exil war. Und die Vorwürfe, die im Raum stehen oder die ihm vorgeworfen werden, sind Amtsmissbrauch, dass nämlich bei Besuchen von Andrew auf der Insel von Jeffrey Epstein, also es geht um die Causa Epstein, Schutzpersonal, das vom britischen Staat und vom Königshaus zur Verfügung gestellt wurde, bei illegalen Handlungen bewusst weggesehen haben soll. Mhm. Was weiß man zu dieser Stunde, zu dieser Causa?
Also grundsätzlich ist schon die Erklärung der britischen Polizei sehr britisch. Sie haben nämlich nur erklärt, dass sie heute in der Früh eben um 8.30 Uhr einen Mann in seinen 60ern eben in der Residenz vom ehemaligen Prinz Andrew festgenommen haben, dass es um den Verdacht des Amtsmissbrauchs geht, dass es aber auch, das hat einer der Polizisten dort gesagt, dass sie auch weitere Ermittlungen anstreben, weil angeblich sei auch eine sehr junge Frau nach Großbritannien gebracht worden in dieser ganzen Epstein-Szenerie zu Andrew, zum damaligen Prinzen. Das wäre natürlich die nächste Wahnsinnsgeschichte. Und es gibt auch weitere Hausdurchsuchungen in allen Residenzen oder in allen Plätzen oder Palästen, wo er sich aufgehalten hat. Also geht es um insgesamt 3 Locations. Und du hast es ja richtig angesprochen, das ist jetzt wirklich Weltbühne und das ist etwas, das klingt jetzt ein bisschen nach einer Soap-Opera, aber das ist schon weit mehr, weil das könnte die britische Monarchie wirklich schwerst erschüttern. Mhm. Und jetzt ergeben auch die letzten Tage viel mehr Sinn. Als erste, der formale König Charles, King Charles, also sein älterer Bruder von Andrew, der gesagt hat, diese Affäre ist sehr, sehr belastend, also diese Epstein-Andrew-Affäre sei sehr belastend für die Monarchie. Das heißt, er hat schon gewusst, dass sich das Ganze immer mehr hochspielt. Dann zum ersten Mal auch der Thronfolger William und seine Frau Kate, die sich auch öffentlich geäußert haben vor wenigen Tagen dazu und auch gesagt haben, dass das wirklich schwer erschütternd ist, diese ganzen Vorwürfe. Man darf auch nicht vergessen, die Co. von Epstein, die auch verurteilt wurde in diesem schrecklichen Sex-Trafficking mit minderjährigen Mädchen, eigentlich ist ja noch dazu eine Britin, die offenbar auch Andrew gekannt hat. Also das ist schon eine riesige Dimension, weil ich glaube nicht, dass die britische Polizei einfach nur drauf los jemanden aus der Königsfamilie festnimmt.
Reden wir nachher dann vielleicht noch eher ein bisschen über das britische Königshaus. Aber man muss ja sagen, diese Causa Epstein erschüttert ja wirklich weltweit derzeit Politiker, jetzt das Königshaus, und zieht enorme Kreise in die sogenannten Eliten hinein, von Ex-Präsidenten, die mit Epstein Kontakt hatten, auf seiner Insel waren, über Multimilliardäre wie Bill Gates bis hin eben zu Prinz Andrew. Glaubst du, ist diese Causa schon vollumfänglich mittlerweile bekannt oder wird da noch mehr ans Licht kommen? Das sind ja hunderttausende Seiten und Dokumente, die da derzeit teilweise geschwärzt, teilweise ungeschwärzt veröffentlicht werden. Aber einerseits dürfte es noch viel mehr geben. Und andererseits ist ja noch nicht alles, muss man sagen, vollumfänglich auch dargelegt worden.
Also ich glaube, dass das ganze Ausmaß dieser Affäre noch nicht ganz im Tageslicht ist. Du hast es jetzt richtig angesprochen. Wir reden da von zigtausenden Dokumentenseiten. Ich habe mir jetzt diese ganze Dokumentation jetzt erst angeschaut, auch was die jetzt Frauen, damals Mädchen über Ghislaine Maxwell gesagt haben, die offenbar weltweit auch geschaut hat, wo sie eben junge Mädchen herkriegt. Und die war wiederum in der High Society in Europa sehr gut vernetzt. Mhm. Das heißt, die ist franco-britischer Herkunft. Man weiß auch, dass Frankreich gerade erschüttert wird. Da weiß man noch nicht das volle Ausmaß, wer wie was. Also das sind zumindest jetzt mal keine Ex-Präsidenten. Mhm. Aber da könnten auch sehr mächtige Industrielle, vielleicht sogar Medienmacher involviert sein. Großbritannien wissen wir jetzt eben Andrew, aber wer weiß, wer da noch aller drinnen steckt. Und dann natürlich USA. Epstein hatte die weitesten Kontakte quer offenbar durch alle Parteien, quer durch das, was man sogenannte Elite nennt. Da ist es jetzt wirklich wurscht, ob Bill Clinton oder Donald Trump. Alle kommen in irgendeiner Form vor, wobei man bei beiden dazu sagen muss, da gibt es keine Indizien, dass es um Minderjährige geht. Aber zumindest gab es da Kontakte und die ersten Aussagen gegen Epstein waren eigentlich schon so früh und es wurde nichts unternommen.
Man muss ja auch sagen, diese ganze Causa, die ja eigentlich Tag für Tag eigentlich größere Dimensionen annimmt, bestätigt natürlich genau die Vorurteile, die ganz viele Menschen gegenüber den sogenannten Eliten haben, nämlich dass da irgendwie eine sozusagen Weltverschwörung im Hintergrund im Gange ist, wo sich sozusagen Leute austauschen. Unabhängig jetzt, sage ich mal, davon, wird das deiner Meinung nach politisch auch Auswirkungen haben auf bis hin zu, sage ich mal, Österreich und europäischen Ländern, weil einfach diese Skepsis gegenüber den Mächtigen immer größer wird?
Ja, das glaube ich schon. Also ich würde da verdammt unterscheiden. Das ist nicht jeder, der Politiker ist, Medienmacher ist, Künstler ist, Schauspieler ist, Tech-Milliardär ist ein Bösewicht, nur weil es einzelne Bösewichte gibt. Also das ist immer ein bisschen das Problem mit Vorurteilen. Du hast natürlich eine Gesellschaftsschicht erreicht damit, wo vielleicht viele so und so von Haus aus denken, wir reden da von einem Bruchteil, da reden wir wirklich von dem 1%, da reden wir nicht von, ich weiß nicht was, sondern Bill Gates und Co., da sind wirklich Multimilliardäre gewesen, die vielleicht eh schon der Meinung waren, mir kann weniger passieren. Warum ich glaube, dass das weitere Implikationen weltweit hat, weil ich natürlich auch verfolge, wie das in Frankreich aufgenommen wird, wie das in Großbritannien aufgenommen wird, wie in den USA und wie teilweise bei uns auch in den sozialen Foren. Kleiner Hinweis, weil ich das auf X mitkriege und auf Instagram, Epstein lebt nicht, der ist eindeutig getötet worden. Er ist auch nicht in Israel oder Abu Dhabi untergetaucht und der ganze Blödsinn, den man auf Instagram.
Die Frage ist, wenn du gesagt getötet worden, hat er Selbstmord begangen? Oder gibt es ja aber auch Zweifel daran, muss man sagen, wie ist er zu Tode gekommen, aber er ist tot.
Ich kann erklären, warum ich diesen Lapsus gemacht habe, weil ich das Interview mit einer BBC-Journalistin gesehen habe, die große Zweifel hat.
Ja, es gibt ja große Zweifel da.
Dass es wirklich Suizid war, weil wenn, dann wurde da weggeschaut, weil das stimmt schon, normalerweise hätte so jemand eine 24/7, also 24 Stunden am Tag Überwachung haben müssen. Also ein bisschen sonderbar finde ich schon, dass er sich umbringen konnte. Aber es steht außer Zweifel, er ist tot. Aber all diese ganzen Verschwörungsmythen zeigen natürlich das Feld auf einem fruchtbaren Boden. Ja, ich glaube, es wird der sogenannten Elite weiterschaden. Und ich glaube, dass da irrsinnig viel auch ausgemacht war. Weil ich mir jetzt erst, ich gebe es offen zu, ich habe damals am Anfang 2020, als das Ganze aufgetaucht ist, da war auch der Anfang der Pandemie, wir haben die ganze Zeit berichtet über das nicht so verfolgt. Ich habe jetzt diese ganzen Aussagen auch dieser jungen Frauen nachgelesen, inklusive, dass da schon viele Jahre davor in den USA zwei junge Frauen versucht haben zu sagen, die sowohl Maxwell als Epstein hätten sie belästigt. Es wurde viel zu wenig reagiert darauf. Dann wurde er wegen ein Jahr quasi irgendwie verurteilt. Aber da haben sie zu Recht gesagt, das war ein bisschen ein Schlag auf die Hand und nicht viel mehr. Der Umgang damit war halt wirklich über lange Zeit fatal. Und ich glaube, dass das daran lag, dass man früher, und das hat sich jetzt geändert, und du merkst auch, dass die Jüngere nicht betroffen sind. Das sind die ganzen Tech-Milliardäre von Zuckerberg bis Co. Da ist zum Glück keiner involviert. Ja, man hat früher Frauen zu wenig geglaubt und gerade jungen Mädchen, die vielleicht 15, 16, 17 waren.
Wobei da muss man ja Donald Trump und seiner Administration zugutehalten, jetzt unabhängig von der Involvierung, dass sie zumindest die Akten freigegeben haben und das jetzt veröffentlicht wird. Das wurde ja jahrelang nicht veröffentlicht, ja, muss man dazu sagen.
Das stimmt.
Und da sorgt man jetzt zumindest für ein gewisses Maß an Transparenz. Wie gesagt, das ist bei weitem noch nicht alles veröffentlicht, aber zumindest ist das jetzt einmal freigegeben worden. War ja auch eine lange Diskussion in den USA, soll es freigegeben werden oder nicht.
Ja, das ist halt immer, du weißt, wir kennen diese Diskussionen auch aus Österreich, da geht es natürlich auch um Opferschutz, weil teilweise haben sie diese Akten auch ziemlich dumm, sage ich, weil das zu viele sind, dann manche Sachen waren geschwärzt, Opfer wurden dann nicht geschwärzt. Das ist immer ein Grenzgang, aber ich finde es zu 100% richtig, dass das jetzt endlich geoutet wurde, dass es öffentlich wurde, weil ich glaube, der Umgang mit solchen Sachen kann nur mit voller Transparenz passieren, weil natürlich sonst denkt sich jeder, na gut, wer hat da schon wieder was zu verdecken und wer schützt wen? Und wir haben das ja gesehen, beim Bill Gates hätten wir das ja nie annehmen können. Seine Ex-Frau hat sich ja geäußert, jetzt mit diesen ganzen Sachen. Offenbar ist ja diese Ehe auch daran gescheitert. Also da gab es natürlich Involvierte, die sicher mehr wussten, aber halt nicht die ganze Öffentlichkeit.
Kommen wir nochmal zurück zu Ex-Prinz, muss man in dem Fall sagen, Andrew und eben den Auswirkungen auf das britische Königshaus. Jetzt muss man sagen, das britische Königshaus war ja die letzten Jahre immer wieder schwer im Eck.
Ja.
Nach dem Tod der Queen und auch der Intronisierung von König Charles und auch, sag ich mal, durch die jungen Royals, insbesondere auch William und Kate, hat es zuletzt irgendwie ein bisschen so gewirkt, als könnte sich das rehabilitieren, und es gab auch in den Umfragen wieder eine größere Zustimmung dafür. Diese ganze Causa Andrew wirft natürlich jetzt einen riesigen Schatten auf das ganze Königshaus und die Monarchie und beflügelt natürlich auch jene in Großbritannien, die sagen, warum braucht man das überhaupt noch, kostet viel Geld, müssen die uns wirklich repräsentieren, und wenn sie uns repräsentieren, dann tun sie es schlecht, wie im Fall von Andrew. Wie glaubst du, wird diese Diskussion ausgehen? Weil einerseits muss man sagen, hängen die Briten ja an ihrem Königshaus, natürlich. Das ist ja wie ein Wahrzeichen
Stolz,
dort,
ja.
Muss man sagen, Nationalstolz.
Mhm.
Andererseits ist natürlich diese Causa Andrew ein Wahnsinn für die Royals.
Also ich glaube, dass die Monarchie dort wirklich jetzt auf sehr dünnem Eis ist. Also wir sind in so einer Messerschneide-Situation und es wird total davon abhängen, wie der Umgang damit ist.
Die Frage ist ja, es könnte auch dazu führen, dass zum Beispiel König Charles früher übergibt an William.
Also ich glaube,
und so eine Art Befreiungsschlag versucht.
Ich glaube, man muss ja dazu sagen, wenn man den britischen Medien und Historikern glauben darf, war ja der Andrew immer der Lieblingssohn von der Queen. Also er war sicher der verwöhnteste von allen. Das ist, man hat auch gemerkt, dass der Charles eigentlich sehr hart mit ihm umgegangen ist, also wirklich schon frühzeitig ihm den Titel entzogen und es selber formuliert, dass das massive Folgen für das britische Königshaus und die Monarchie haben kann. Also ich glaube, falls er merken würde, dass das Ganze kippt, könnte er übergeben, weil er wird sicher nicht der letzte König sein wollen. Das wäre ein bisschen nicht Teil dessen, was er als Legacy vorhat. Aber ich glaube wirklich, es wird davon abhängen, wie gehen die damit um. Und die größte Chance ist da, glaube ich, tatsächlich William und Kate, Man hatte schon gemerkt, dass sie vor weniger als 24 Stunden eben schon was gesagt haben.
Die also, ja sehr populär sind beide, muss man sagen, insbesondere Kate.
Insbesondere Kate, die ja eine Bürgerliche ist, die auch eher versteht, wie man mit sowas umgehen muss, die auch mit ihrer Krebserkrankung ja wirklich vorbildlich offen umgegangen ist. Bis jetzt redet sie auch über die Sachen. Also ich glaube, wenn jemand das Ganze retten kann, dann die zwei. Wenn jemand übrigens extremes Feuer noch, also Öl ins Feuer gießen kann, sind es dafür die, die jetzt in Kalifornien
Harry
sitzen.
Und Meghan, ja.
Harry und Meghan, ganz
ja,
genau.
Wo ja, also natürlich jetzt nicht, was diese fürchterlichen Anschuldigungen betrifft mit Sex-Trafficking, aber es gibt ja durchaus immer wieder manche, die Parallelen zwischen Andrew und Harry gezogen haben, nämlich im Sinne von... Die machen eigentlich, was sie wollen und scheren sich nichts um das Königshaus. Ja.
Das machen die zwei auch, allerdings sind die zumindest weggegangen und hocken jetzt im gar nicht monarchischen Kalifornien. Und das Problem bei Andrew war ja, und das ist ja genau jetzt die Ermittlungen wegen Amtsmissbrauch, er hat all diese Taten oder mutmaßlichen Taten, ich meine, es gibt Fotos und ich weiß nicht, ob die britische Polizei nicht noch mehr hat in Wirklichkeit, und die Fotos sind schlimm genug, meiner Meinung nach, sage ich auch dazu. Der hat das quasi als Prinz gemacht. Und du hast es angesprochen, da hast du Security, da hast du Sonstiges. Das heißt, der wurde auf Steuergeld kosten.
Genau, das ist ja auch, muss man sagen, das ist ja auch der zentrale Vorwurf, wegen dem er jetzt auch festgenommen wurde.
Ja. Ja, und meiner Meinung nach zu Recht, weil da zeigt jetzt natürlich Großbritannien schon, dass sie ein sehr funktionierender Rechtsstaat sind.
Glaubst du, wäre das auch passiert unter einer Tory-Regierung? Es gibt ja derzeit mit Starmer einen Labour-Premier dort. Jetzt wissen wir, das Verhältnis zwischen Labour und dem Königshaus war nie friktionslos. Glaubst du, unter einem Tory-Premier, also unter einem konservativen Premier, wäre das auch passiert oder nicht?
Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil da würde ich nicht alle Tories in einen Haufen werfen. Also extreme Monarchisten unter den Tories hätten das vielleicht versucht hinauszuzögern. Klügere Tories, also jetzt glaube ich, hätten das zugelassen, weil es ist natürlich, was Großbritannien damit schon der Welt demonstrieren kann, ist, wir sind ein funktionierender Rechtsstaat. Bei uns ist es eben, das ist auch die einzig richtige Antwort, wenn du jetzt weltweite Verschwörungsmythen rund um Eliten hast, zu sagen, nein, wir schützen die Elite nicht. Ich glaube, das ist richtig. Es ist egal, ob es Spitzenpolitiker sind, Spitzenadelige sind, Spitzenunternehmer, was auch immer, Multimilliardäre. Es ist egal. Ein funktionierender Rechtsstaat zeichnet sich dadurch aus, dass er einen Prinzen, Ex-Prinzen, whatever, genauso behandelt wie Meyer Müller von nebenan. Und das haben sie getan.
Gut, wird uns sicher noch viele Wochen, Monate wahrscheinlich beschäftigen, diese Causa. Wechseln wir nach Österreich. Da war gestern politischer Aschermittwoch. Etwas bodenständiger alles, wie wir es gewohnt sind. Ein Herbert Kickl in Ried, muss man sagen, genauso wie
er zu
seinen, auch in der Vergangenheit aufgetreten ist. Er ist ja zuletzt immer etwas im Ton, eigentlich muss man sagen, ruhiger aufgetreten. Manche haben gesagt, er hat Kreide gefressen, hat ja auch seine Medienauftritte massiv reduziert, bis auf die eigenen Kanäle. Gestern war wieder voll angriffig, hat gegen Babler ausgeteilt, gegen die Regierung ausgeteilt. Zum Kern gesagt, er hat keine Eier in der Hose, also schon ziemlich tief in die Spruchlade reingegriffen. Hilft ihm das oder schadet ihm das? Weil eigentlich muss man sagen, immer wenn er so aufgetreten ist, hat es ihm in den Umfragen eher geschadet. Die FPÖ ist eher runtergegangen, weil halt moderatere Wähler gesagt haben, ui, das ist zu viel. Warum hat er gestern wieder deiner Meinung nach so in die Vollen gegriffen?
Also ich glaube, zuerst die Frage, hilft es ihm, schadet es ihm? Ich glaube, weder noch. Warum weder noch? Weil der politische Aschermittwoch und er war etappenweise tief, aber ich habe auch ein bisschen verfolgt, wie Söder aufgetreten ist in München, immerhin Ministerpräsident. Der war auch ziemlich tief und da sind auch so Sätze wie Hurensöhne und ich weiß nicht was gefallen. Also diese ganzen komischen Aschermittwoch-Treffen sind selten von Noblesse oder Zurückhaltung ausgezeichnet. Wurscht, ob es die CSU in Deutschland ist, von der ist ja diese Tradition ausgegangen und wurde dann von der FPÖ in Österreich eigentlich kopiert seit Jahrzehnten. Also das erwartet das Publikum dort. Ja, er war tief, aber er hat jetzt einmal die Regierung pauschal, glaube ich, als hirntot bezeichnet. Genau. Ja. Er hat vielleicht diese extremen ad hominem, okay, der Kern hat es abbekommen, aber also generell vielleicht für seine Verhältnisse, ich weiß, das klingt jetzt skurril, eine Spur runtergefahren. Mhm. Ja. Und was er nicht gemacht hat, ist zum Beispiel irgendwelche Grenzen überschreiten im Sinne von Rassismus oder Antisemitismus oder sonstiges. Das gab es nämlich bei den Rieder
Er hat ja interessanterweise, also, um das aufzugreifen, was du gesagt hast, es ging natürlich sehr stark gegen die Regierung, die Eliten in dem Fall und natürlich schon auch um Ausländer, Migranten und Asylwerber. Aber das Fett abbekommen haben die Mächtigen diesmal, muss man sagen.
Ja, und das ist natürlich, das trifft leider, es ist so, die Stimmung weltweit. Also es ist wirklich egal, ob du dir Frankreich anschaust oder Österreich anschaust oder Deutschland anschaust oder die USA anschaust. Da sind wir wieder bei dieser Epstein-Causa, die aber nicht nur deswegen sind die Leute angefressen auf die Eliten, sondern eben wegen der massiven Teuerung der letzten Jahre, wegen den Wirtschaftskrisen der letzten Jahre, wegen diffusen Ängsten. Das wird sich alles noch verschärfen wegen der künstlichen Intelligenz. Und man hat nirgendwo den Eindruck, dass die Regierungen das wirklich aufgreifen und verstehen. Und wenn du dir anhörst, wie der Kickl da eigentlich agiert hat, er hat auch voll versucht, in diese Nostalgie-Schiene zu gehen.
Ja, hat er groß. Ja, früher war alles besser.
Ja.
Da waren die Ausländer in den Klassen noch die Minderheiten.
Ja, und
das Gesundheitssystem hat funktioniert.
Genau, und in Wirklichkeit will er den Leuten etwas versprechen oder dieses Gefühl, er hat das richtige Gefühl erkannt, dass selbst Junge, die keine Ahnung haben, wie sie in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren waren, dieses Gefühl haben, damals war alles besser und dass es den Leuten den Eindruck gibt, wenn ich dann kommen die guten alten Zeiten zurück. Ne, die werden leider nicht zurückkommen, ob sie jetzt gut waren oder weniger gut waren, aber das ist halt Nostalgie. Das zeigt, er versteht, worum es den Leuten geht. Also es geht in dem Fall nicht mehr nur um, ich hau auf irgendjemanden drauf, sondern die Leute haben Angst. Aus den diversesten Gründen. Das sind Verdrängungsängste, das sind Ängste vor der Zukunft und das ist alles verständlich. Und ich glaube, wenn die Regierenden das nicht langsam auch verstehen, dann ist der Zug abgefahren.
Stichwort Regierende zum Abschluss noch. Es gab eine zweite Aschermittwochsrede, 190 Kilometer entfernt in Klagenfurt. Man muss sagen, vom ganzen Setting her könnte es nicht unterschiedlicher sein. Während in Ried ausgelassene Bierkrug-Stimmung war in dort irgendwie gesetztes Publikum und alles, sage ich mal, eher das Gegenteil.
Ja,
auch, muss man sagen, von der Positionierung her und den Aussagen schwierig, weil natürlich ein Bundeskanzler kann jetzt nicht so tief reingreifen in die Sprüchekiste. Auf der anderen Seite hat natürlich Stocker versucht, die FPÖ da als Feindbild Nummer 1 an die Wand zu malen. Wie siehst du die Stocker-Rede im Vergleich zur Kickl-Rede?
Schau, ich glaube, dass da schließe ich mich dem an, was der Wolfgang Rosen bei mir im Interview geantwortet hat auf meine Frage, ob das gescheit ist, so eine Gegenveranstaltung zum FPÖ-Aschermittwoch zu machen. Und er hat gesagt, nein.
Ja, weil die Frage ist ja, warum macht die ÖVP das überhaupt? Weil sie kann ja nur abstinken.
Sie kann nur verlieren. Also die Logik, die ÖVPler, das war ja nicht das erste Mal, das war ja auch damals beim Karl Nehammer schon, und da war genau das Gleiche in Grün, er ist natürlich abgestunken, weil das immer so ist, du kannst da nicht mithalten. Sie wollten nicht nur Herbert Kickl und der FPÖ den Platz lassen. Ich halte es für einen Fehler, sie hätten Zeit verzögert, können sie was Eigenes machen, weil du kannst nie mithalten. Ich halte es auch nicht für sehr klug, wenn ein Bundeskanzler die ganze Zeit nur über den Oppositionschef redet. Mhm. Das zeigt keine Souveränität. Das ist derselbe Fehler, den sie früher mit dem Jörg Haider gemacht haben. Der musste gar nicht anwesend sein. Und in dem Fall auch der steinerne Gast bei der ÖVP-Veranstaltung in Klagenfurt war einfach Herbert Kickl. Und das heißt, er treibt sie voran. Und nein, ich fand die Rede nicht geglückt, weil wie gesagt, als Regierungschef musst du dich selber, musst du deine eigenen Visionen als Mittelpunkt haben und nicht den Oppositionschef.
Vielen Dank, Isabel. Wir sind für heute am Ende angelangt, machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht's gleich weiter.